الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی.
Die Übersetzung dieser Verse lautet: Sprich, o meine Menschen, die ihr eurer Seele, euch gegen eure Seele vergangen habt, ihr sollt Hoffnungen haben in Allahs Vergebung, denn er ist ja oft die Reue annehmende und vergebende, und ihr sollt ihn anbeten und ihn anflehen, bevor die Strafe Gottes kommt und ihr keine Hilfe erlangt. Im Heiligen Koran hat Allah in verschiedenen Versen verschiedene Themen angesprochen und seinen Menschen die Hoffnung gegeben, dass er der Vergebende ist und der Gnadenreiche für seine Diener ist. Diese Verse, die ich eben rezitiert habe, in dem ersten Vers sagt Allah genau dies, und darin liegt für jeden Menschen eine Hoffnung, die Gnade und die Vergebung Gottes zu erfahren. Und diese Botschaft ist in diesen Versen enthalten. Solche Menschen, die aufgrund von Sünden sich fürchten um Allahs Strafe, zu denen sagt Allah: O meine Menschen, ihr sollt nicht die Hoffnung verlieren wegen meiner Vergebung. Ich bin mächtig und kann euch vergeben und habe die Macht, euch zu vergeben. Und ich werde euch in meinen gnadenvollen Umhang umwickeln. Das ist eine Botschaft, die jegliche Zweifel und jegliche Hoffnungslosigkeit verloren gehen lässt. Das ist die Botschaft, welche den Menschen sagt, dass Hoffnungslosigkeit eine Sünde ist. Und das ist eine Botschaft, welche uns auch die Möglichkeit gibt, unsere Schwächen zu beseitigen und die Erfolgslosigkeiten des Lebens zu bekämpfen. Denn Hoffnungslosigkeiten sind es, die den Menschen dazu verleiten, Sünden zu begehen. Und oft sind das die Gründe, dass man erfolglos bleibt im Leben. Aber jene, die sich unter der Gnade Gottes befinden, von ihnen weichen Hoffnungslosigkeit und Erfolgslosigkeit weg. Das ist die Botschaft, welche wir erhalten haben, wenn wir die Gebote Allahs befolgen, und die Wege, die zu seiner Liebe führen, entspringen aus dieser Botschaft, damit wir seine Nähe erlangen und von seinen Segnungen und Gnaden profitieren können. Diese Botschaft ist für alle, die weggegangen sind, für alle, die irregegangen sind, ein leuchtender Weg, um zurückzukommen. Das ist die Botschaft des Lebens für solche Menschen, die spirituell tot sind. Diese Botschaft ist eine Botschaft, welche für die Menschen ist, die sich in den Klauen des Teufels befinden und die sich davon befreien können. Wie liebevoll ist unser Gott, welcher uns liebevoll anblickt und oft zu seinen Gläubigen sagt: O ihr Menschen, ihr sollt niemals hoffnungslos sein, was die Gnade Allahs angeht. Denn nur die Ungläubigen sind es, die hoffnungslos sind. Wenn wir also sagen, dass wir glauben, Gläubige sind, dann müssen wir auch an Hoffnung haben in Allahs Gnade und seine Vergebung. Es gibt gewisse Sünden, die ihr begeht, gewisse Schwächen, die ihr habt. Doch ihr seid nicht irre gegangen, ihr seid nicht verloren gegangen, dass ihr an der Gnade Allahs keine Hoffnungen mehr habt. Das sind nur solche Leute, die keine Hoffnung haben, das sind solche Leute, die nicht mehr an Allah glauben, die nicht mehr an seine Gnade glauben. Diese Hoffnungslosigkeit ist solchen Menschen ähnlich, die irre gegangen sind. Allah sagt im Heiligen Koran: Allein die Irregegangenen sind es, und ohne außer diesen Menschen gibt es keinen, der hoffnungslos ist über Allahs Gnade. Sicherlich sind solche Menschen, die unruhig sind aufgrund ihrer Taten, haben in dieser Botschaft die schönste Botschaft, die sie haben können, die ihnen Ruhe geben kann. Allah sagt uns auch, um uns Frieden zu geben: Er wird euch nicht sofort wegen eurer Sünden bestrafen, sondern Allah sagt, euer Herr, dein Herr ist ein Gott voller Vergebung und voller Gnade, denn Allah sagt weiter, er hat es sich selbst zur Pflicht gemacht, euch gegenüber gnadenvoll zu sein, gnädig zu sein. Eure Sünden, die ihr aufgrund von Unwissenheit tut, wird er vergeben. Ihr sollt euch also um eure Besserung kümmern. Wenn ihr euch bessert und einen Blick auf seine Gnade habt, dann werdet ihr ihn als den oft Vergebenden und Gnadenreichen vorfinden. Und nicht nur dies, dass er vergibt und gnädig ist, sondern Allah sagt weiter: Meine Gnade umfasst jedes Ding. Hier sehen wir, dass Allah sich nicht nur auf die Gläubigen beschränkt, sondern auf alle Menschen. Diese Gnade, die erfahren auch die Ungläubigen und die Gläubigen in jedem Falle. Er kann alle Sünden vergeben. Er ist der König. Er muss sich nicht an irgendwelche Gesetze halten. Er kann vergeben, wem er will. Aber ist es nicht wichtig, dass man die Gnade eines solchen Herrn, ist es nicht eine Tatsache, dass wir deswegen aufgrund seiner Gnade ihn lieben sollten und das tun sollten, was er von uns verlangt, und ihm noch näher kommen sollten und versuchen sollten, unsere Schwächen und Sünden uns davon zu befreien. All das, was ich eben aus dem Heiligen Koran vorgetragen habe, und ebenso die Ahadith, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die wir erhalten haben. All diese sagen uns, dass es keinen Menschen gibt, den man nicht reformieren kann, der sich nicht bessern kann. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu bessern und gut zu werden. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, von der Gnade Gottes zu profitieren, diese zu erhalten und zu erlangen. Die Bedingung ist, dass er in seinem Herzen versucht, tatkräftig sich zu verbessern. Vor einigen Tagen hat eine Frau in einer religiösen Zeitung von Dänemark einen Artikel geschrieben über den Heiligen Koran und gesagt, dass in diesem Koran mehrmals über die Strafe Gottes die Rede ist und von der Liebe keine Rede ist. Nur ein, zwei Mal wurde von der Liebe gesprochen. Und sie sagt, dass der Glaube an Gott deswegen für die Muslime ist es nicht richtig zu sagen, dass die Muslime Gott wegen der Liebe an ihn glauben. Sie hat einige Verse zitiert, aus dem Zusammenhang gerissen oder falsche Übersetzungen und falsche Bedeutungen daraus geschlossen und den Islam als eine Religion der Strafe dargelegt. Die lokale Jamaat ist dabei, dort die Antwort zu verfassen. Aber diese Zitate, die ich vorgelegt habe, das ist eine Auswahl, die den Gläubigen Hoffnung machen und auf der anderen Seite auch solchen Schreibern und Gegnern des Islam, die dem Islam gegenüber Lügen erdichten und den Islam und den Koran eine innere Argwohn gegen den Koran haben. Er ist der Vergebende. Er kann auch solchen Menschen vergeben. Er ist der Gnadenreiche. Und es ist seine Gnade, dass trotz der großen Unrecht, trotz des großen Unrechts, das die Menschen tun, er sie nicht sofort bestraft. Es ist richtig, dass dieses Unrecht und diese Sünden und dann auch das Festhalten an diesen Sünden, das sture Festhalten an diesen Sünden auch Strafen nach sich zieht. Wenn ihr ununterbrochen Sünden begeht und euch nicht belehren wollt, dann ist das ein Naturgesetz und auch ein Gesetz der Welt, das dann bestraft wird. Aber trotzdem ist Allah so gnädig, und barmherzig, dass eine Zeit kommen wird, wenn die Hölle leer sein wird. Allah hat in diesen Versen seine Gnade erwähnt und seine Vergebung und gesagt, auch wenn ihr danach nicht von meiner Segnung, von meiner Gnade und Vergebung profitiert, dann werdet ihr die Strafen bekommen, die ihr aufgrund eurer Sünden habt. Aber es ist meine Vergebung und meine Gnade, die euch immer wieder ermahnt, dass ihr euch davon fernhalten sollt und euch beschützen sollt, bevor eine Strafe zu euch kommt. Die extremen Sünden und Unrecht, die ihr begeht, nicht, dass ihr deswegen euch bestrafen lässt. Deswegen sollt ihr um Vergebung bitten. Und wer dann immer noch das Einwände dagegen hat, der ist unwissend. Die Gesetze, die sie in ihren Ländern haben, dort gibt es auch Strafen und keiner ist gegen diese Strafen. Aber solche Menschen, die die Gesetze Gottes brechen und Unrecht tun, über solche Menschen wird der Einwand erhoben, warum Allah sagt, dass er sie bestrafen wird. Der Gott des Islam ist ein extrem vergebender Gott. Und in einem Hadith heißt es, Abu Sa'id radiallahu anhu sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gab einen Menschen unter den Bani Israel, welcher 99 Menschen getötet hatte. Diese Beispiele werden deswegen aufgeführt, damit man weiß, dass Allahs Gnade schon immer vorhanden war und auch immer vorhanden sein wird. Der heilige Prophet sagte, dass er 99 Menschen getötet hatte und dann sich bessern wollte. Und er kam zu einem Mönchen und sagte, gibt es einen Weg der Vergebung für mich? Der Mönch sagte, nein, für dich ist keine Vergebung. Und dieser Mensch tötete ihn auch. Dann ging er weiter und wollte wissen, ob ihm vergeben werden könne. Und ein Mensch sagte ihm, geh zu diesem Dorf, geh zu jedem Dorf, dort wird dich jemand leiten. Und als er auf dem Weg zu diesem Dorf war, starb er auf dem Weg und er starb in Richtung des Dorfes, zu welchem er gehen wollte. Die Engel der Gnade und die Engel der Strafe kamen zu ihm und umringten ihn. Und Allah gab dem Dorf, zu welchem er auf dem Weg war, den Befehl, dass dieses Dorf nahe bei ihm sein solle und das Dorf, von dem aus er kam, von ihm weg, weiter weg sein solle. Und Allah sagte zu den Engeln, ihr sollt den Weg messen zwischen diesen Menschen und dem Dorf. Und das Dorf, zu dem er auf dem Weg war, nämlich zu dem er auf dem Weg war, um sich vergeben zu lassen, dieses Dorf war nahe bei ihm, deswegen vergab ihm Allah. Das ist der Gott des Islam, welcher nicht gerne strafen möchte, sondern welcher es vorzieht zu vergeben, dessen Gnade alles umfasst. In einem anderen Hadith heißt es, Hazrat Abu Zar radiallahu anhu überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er seinen Allmächtigen über seinen allmächtigen Herrn und Gott sagte, dass Allah sagt, O ihr Menschen Adams, O ihr Kinder Adams, O du Kind Adams, du betest nicht, aber möchtest und hast Hoffnung, dass ich dich vergebe. Und ich vergebe dir, weil du mir niemanden beiseite gelegt hast, auch wenn deine Sünden so groß waren wie die ganze Welt, wie die ganze Erde. Ich werde dich voller Gnade empfangen und voller Vergebung empfangen. Und wenn du so viel vergeben hast wie der Himmel und um Vergebung bittest, dann werde ich auch das vergeben. Und ich werde mich nicht darum kümmern, wie viele Sünden du hast. Das ist das Wesen Gottes, welcher der Gott des Islam ist, welcher vergibt. Wie groß sind die Gunsterweisungen und die Güte Allahs gegenüber uns gläubigen Menschen, zu denen auch gehört, dass jedes Jahr im Ramadan wir die Möglichkeit haben, seine Türen der Vergebung zu betreten, die sich öffnen. Im Ramadan heißt es in einer Überlieferung über den Ramadan, Nasr bin Shayban sagt, dass er Abdus Salma bin Abdurrahman zu ihm sagte, sagen Sie mir etwas, was Sie von Ihrem Vater hörten, und der dies über den Ramadan von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Abu Salma bin Abdurrahman sagte, ja, mein Vater erzählte mir, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat euch das Fasten auferlegt im Monat Ramadan und ich habe euch dies geboten, wer immer in dem Zustand des Glaubens in diesem Monat fastet, er wird von den Sünden so weggehen wie ein Neugeborener, den die Mutter geboren hat. Wir kümmern uns also nicht darum, was die Unwissenden über den Islam denken. Wir wissen, dass unser Gott jener Gott ist, welcher uns mehr liebt als unsere Eltern und uns vergibt und welcher zu uns rennt, wenn wir ihn anrufen, damit er uns vergeben kann, die Sünden, die wir begangen haben, vergeben kann. Über den Ramadan gibt es ein anderes Hadith, in welchem über die Segnungen des Ramadan die Rede ist. Hazrat Salman, das Allah Ta'ala überliefert, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns am letzten Tag des Schaban sagte: O ihr Menschen, ein gesegneter Monat bricht für euch an. Und in diesem Monat gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Allah hat es zur Pflicht gemacht, in diesem Monat zu fasten. Und die Nächte, die ihr im Gebet verbringt, ist ein Nafl für euch. Und das ist der Monat, dessen Beginn die ersten 10 Tage eine Gnade sind und die mittleren 10 Tage die Vergebung sind und die letzten 10 Tage die Möglichkeit sind, sich von der Hölle zu beschützen. Und wer in diesem Monat jemanden, der fastet, etwas gibt, dem wird Allah einen Trank geben, welcher ihn niemals durstig machen wird, bis er in das Paradies eintritt. Die Sünden, die er begangen hat, werden ihm vergeben. Und wenn man darin Gott anbetet und freiwillige Gebete verrichtet. Allah hat uns also in jedem Schritt diese Möglichkeiten der Vergebung gegeben, die uns zum Paradies führen können. Wir sind dabei im Monat Ramadan und die zweiten 10 Tage sind vergangen. Die letzten 10 Tage, der dritte Teil des Ramadan, wird morgen beginnen. Und dieser letzte Tag ist so segensreich, diese letzten 10 Tage. Es gibt eine Nacht, die Laylatul Qadr genannt wird, welche den Menschen vergeben kann und ihn Gott näher bringt und ein Mittel dazu ist. In diesem Abschnitt sollten wir uns bemühen für unsere Gebete. Das, was wir darin tun, sollten wir dann zu einem ständigen Teil unseres Lebens machen. Für die Vergebung Allahs sollten wir unseren Zustand in diesen Tagen beobachten und die Pflichten des Ramadan einhalten und vor allem die Pflichten in diesem letzten Abschnitt. Um uns vor der Hölle zu bewahren, vor den Sünden zu bewahren, uns ewig zu erlösen, müssen wir uns bemühen. Für jede Sache muss man sich bemühen. Ohne Mühe kann man keine Früchte erlangen. Das ist ein Prinzip. Und ein wahrer gläubiger Mensch, von ihm wird erwartet, dass er von den frohen Botschaften, die er von Gott bekommen hat, von den fröhlichen Nachrichten, die er von Gott bekommen hat, die er von dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, die Hoffnungen, dass er diese nicht mit oberflächlichem Blick betrachtet, sondern wenn er diese hört, dass er dann einen Schmerz in seinem Herzen hat, ein Teil davon zu werden. Und dieser Schmerz kann ihm nur behilflich sein, wenn er auch tatkräftig dafür etwas tut. Und solche Schritte können nur dann erfolgreich sein, wenn sie gemäß der Art und Weise gemacht worden sind, die dafür nötig ist, die dafür vorgesehen ist. Allahs Gnade umfasst alles. In der Tat ist es so, dass im Ramadan die guten Taten viel mehr bewirken können. In der Tat ist es so, ohne Zweifel ist es so, dass im Ramadan die Möglichkeit besteht, sich von der Hölle zu entfernen. Aber Davon kann man ständig nur dann profitieren und nur jene können davon profitieren, die mit Eifer dabei sind, dies zu versuchen. Wie glücklich sind jene Menschen von uns? Wie glücklich werden jene von uns sein, die in diesem Ramadan bemüht sind, sich von der Hölle zu befreien und das als Mittel dafür verwenden, die ihre Schwächen beseitigen, ihre Sünden beseitigen und für immer sich von diesen Sünden entfernen wollen. Dieser Ramadan kann ein Meilenstein sein für uns, welcher uns für immer von den Sünden befreit und uns für immer zu den Tugenden, zu den guten Dingen gehen lässt. Dass wir eine Abneigung gegen diese Sünden entwickeln, die uns niemals zu diesen Sünden zurückkehren lässt. Damit wir wahrhaft die wahre Vergebung erlangen, und das soll eine Vergebung und Tauba sein, Reue sein, welche uns für ewig die Nähe Gottes gibt. Wie kann man dies erlangen? Wie kann man wahre Reue zeigen, die uns immer von den Sünden befreien lässt? Dazu sagt der verheißene Messias, alaihissalatu wassalam, die wahre Reue ist ein sehr gutes Mittel, um gute Eigenschaften zu entwickeln, um Gott näher zu kommen. Die Reue ist es, die uns dazu führt. Und durch sie kann der Mensch Fortschritte erlangen. Das ist das, was uns behilflich ist und den Menschen vollkommen machen lässt. Das heißt, jener, der sich selbst reformieren möchte, für ihn ist es wichtig, dass er mit wahrem Herzen, mit wahrer Absicht Reue zeigt. Und der verheißene Messias sagt, es gibt drei Bedingungen der Tauba, drei Bedingungen der Reue. Ohne diese Bedingungen kann man keine wahre Reue erlangen, die man als Taubat und Nusu bezeichnet. Was sind diese Bedingungen? Die erste Bedingung wird in Arabisch Iqlaa genannt. Das heißt, dass man jene Sünden und jene schlechten Dinge von seinem Kopf rausnimmt, die diese schlechten Taten zur Folge haben. Denn das hat eine große Auswirkung. Schlechte Gedanken haben eine große Auswirkung. Denn jede schlechte Tat hat einen schlechten Gedanken als Vorreiter. Zum Beispiel, wenn jemand, der falsche Messias sagt, zum Beispiel, wenn jemand Ehebruch mit einer Frau begeht, dann ist es für ihn wichtig, dass er diese Frau, dass er ihr Gesicht so sehr Abneigung gegen dieses Gesicht verspürt, dass er sie niemals zu ihr kommen möchte. Und der verheißene Messias sagt, auch die Mystiker haben dies getan und die Menschen teilweise als Schweine und Affen gesehen, um diese Abneigung gegen eine Sünde zu verspüren. Wenn man das tut, dann kann man sich von diesen schlechten Taten abhalten. Das ist die erste Bedingung der Tauba. Die zweite Bedingung ist Nadam, also das Schamgefühl, dass man sich schämt im Gedanken, im Herzen. Und der verheißene Messias sagt, das Gewissen des Menschen ist so, dass dieses Gewissen, das den Menschen dazu ermahnt, dies nicht zu tun. Er soll sich schämen, wenn er eine Sünde begangen hat. Und er soll wissen, dass das nur Dinge sind, die ihn vielleicht für ein paar Tage Lust verleihen. Aber diese Lust wird vergehen, bis dann das Alter kommt und die Kräfte nicht mehr mitspielen. Und dann alle Gelüste und alle Leidenschaften verloren gehen. Diese Leidenschaften werden also selbst in diesem Leben vergehen. Was haben sie also mit dem Jenseits zu tun? Wie glückselig ist jener Mensch, der sich der Reue zuwendet und erst das Iqlaa, also diese schlechten Gedanken über schlechte Taten hat. Und wenn dieser Dreck beseitigt ist, dass er dann sich schämt über seine Sünden, die er getan hat. Und die dritte Bedingung ist der feste Entschluss, nämlich der Entschluss, dass man nie mehr sich diesen Sünden begeben wird, Dann wird Allah dem Menschen die Möglichkeit geben, wahrhaft Tauba zu machen, bis er die Sünden eine nach den anderen ablegt und guten Charakter entwickelt. Und das ist der Sieg der moralischen Eigenschaften über die Sünden. Und Allahs Aufgabe ist es, Kraft zu verleihen, denn er ist der Ursprung und die Quelle aller Kräfte. Wie Allah gesagt hat, jegliche Kräfte sind vereinigt in Allah. Und der Mensch ist ein schwaches Geschöpf. Khuliqa al-insanu za'ifa, der Mensch wurde schwach erschaffen. Wenn er also Kraft empfangen möchte, dann muss er diese drei Bedingungen erfüllen. Dann kann er seinen Müßiggang beiseite legen und Gott anbeten, dass Allah ihm seine Eigenschaften, seinen Charakter verbessern soll. Das ist die Anweisung des verheißten Messias al-Islam, die auch solche Menschen immer im Auge behalten müssen, die sagen, dass wir Dua gemacht haben für jene Sünde, die uns aber nicht erlassen wurde. Allah hat unsere Gebete nicht erhört. Es gibt dann Eltern, die besorgt sind über ihre Kinder, dass einige Jugendliche falsche Eigenschaften besitzen und sagen, wir haben viel getan und Dua gemacht, aber dieses Dua wurde nicht erhört. Das ist falsch. Ich möchte das in einfachen Worten noch einmal sagen, dass die Gebete nur dann erhört werden können, wenn diese Bedingungen eingehalten werden. Diese müssen eingehalten werden, wenn man möchte, dass das Gebet erhört wird. Wenn man 4 Tage betet und sagt, Allah hat mein Gebet nicht erhört, dann ist das eine große Unwissenheit, die man Allah unterstellt. Ich habe eben ein Zitat des Weißen Messias selbst hervorgetragen und anhand dieses Zitats, wie man Reue erlangen kann, wie man Tauba machen kann, das habe ich eben vorgetragen. Ich möchte dazu nochmal sagen, wie der verheißene Messias al-Islam gesagt hat, dass für die Reue einige Bedingungen wichtig sind. Einige Taten, einiger Fleiß ist dafür wichtig. Es gibt einige Wege, die man begehen muss. Wenn man das tut, dann wird man das Ziel erreichen und den Erfolg haben. Und um sich vor Sünden zu befreien, kann man nur dann hoffen, dass die Gebete erhört werden, wenn man auch dazu etwas tut. Wenn man nichts tut und nur Dua macht, oberflächlich, und sagt, Allah hat diese Gebete nicht erhört, und dann ist es vielleicht der Wille Allahs, dass ich sündhaft bleibe, das ist absolut falsch. Wenn sie ihre Sünden verbessern wollen, wenn sie ihre Taten verbessern wollen, dann hat der verheißene Messias gesagt, dann gibt es 3 Bedingungen, die der Mensch tun muss, und dann soll er beten, dann können ihm die Gebete helfen. Und dann kann er sich von den Sünden befreien und wahrhaft Reue zeigen. Und wie ich gesagt habe, der verheißene Messias sagt, die erste Sache ist, dass man diese falschen Gedanken von seinem Herz und von seinen Gedanken bereinigt. Diese Reinheit in den Gedanken ist wichtig. Jede Lust, die man hat, die verführt einen dazu zu einer Sünde. Wenn man diese Lust nicht mehr verspürt oder wenn man das nicht mehr mag in seinem Herzen, sondern hasst diese Sünde, dann wird man sich von dieser Sünde fernhalten. Man muss diesen Hass und diese Abneigung gegen die Sünde verspüren. Wenn er aber eine Lust und eine Leidenschaft für diese Sünde hat, dann wird er diese Sünde begehen. Der erste Schritt, den der Mensch also tun muss, ist für die Befreiung von den Sünden, dass er seine Gedanken vor den temporären Gelüsten befreit. Und der verheißene Messias al-Islam hat ein Beispiel genannt, zum Beispiel, wenn jemand falsche Beziehungen zu einer Frau hat, wenn er Freundschaften zu einer Frau hat, dann soll er nicht diese Freundschaft als etwas Gutes empfinden, sondern er soll einen Hass und eine Abneigung gegen diese Freundschaft empfinden, ohne zu schauen, welche Schönheit diese Frau hat, sondern er soll die schlimmsten Gedanken, die er haben kann, über diese falsche Freundschaft, über diese falschen Dinge soll er in seinem Herzen verspüren. Die soll er sich vergegenwärtigen in einer Art und Weise, dass er eine Abneigung gegen diese das empfindet. Dann wird er in der Lage sein, sich davon zu entfernen. Die zweite Bedingung, die der verheißene Messias Islam genannt hat, ist, dass man sein Gewissen aktivieren muss. Sein gutes Gewissen. Und man darüber nachdenkt, welche Sünden man alles begangen hat. Und dass man sich schämt über die Sünden, die man begangen hat, dass man Reue zeigt ob dieser Sünden. Und die dritte Bedingung ist, dass man einen festen Entschluss fasst, dass man niemals sich dieser Sünde nähern wird. Und wenn du das immer tust, wird Allah die Möglichkeit geben, wahrhaft Tauba zu machen, Reue zu zeigen, dann wird Allah auch dein Gebet erhören. Das ist die Tatkraft, die man braucht, um seine Gebete erhören zu lassen. Nicht, dass man von morgens bis abends und von nachts bis morgens falsche Dinge tut. Und dann irgendwann Gott anbetet, oh Allah, vergib mir diese Sünden. Diese Taten zeigen, dass dieses Gebet nicht mit Ernsthaftigkeit gemacht wurde. Das Gewissen, die reine Natur des Menschen, die in den Menschen steckt, dieses Gewissen wird dem Menschen sagen, was ist das für ein Zustand, den du hast? Und wenn man dann temporär betet, aber wenn dann diese Sünde wieder kommt und Oberhand gewinnt, das kann einen Menschen nicht von den Sünden fernhalten und das kann ihn auch nicht dazu verhelfen, wahrhaft zu beten, sondern das ist ein Witz, den man auch mit dem Gebet tut. Und man möchte Gott sozusagen zwingen, dass Allah seine Gebete erhört. Aber Gott kann man nicht zwingen. Solche Menschen sollten wissen, dass wenn sie von der Vergebung Allahs profitieren möchten, wenn sie von seinen Gnaden, seinen Segnungen profitieren möchten, wenn sie möchten, dass Allah ihre Gebete erhört, dann müssen sie tatkräftig auf ihre Taten schauen. Wie ich gesagt habe, Allah ist so gnädig zu seinen Menschen, dass immer seine gnadenvolle Umhang die Menschen umgibt. Ist das nicht so, dass wir auch selbst deswegen seine wahre Vergebung erbitten sollten, dass wir diese Gnade empfangen sollten, die wahre Gläubige bekommen, die seine lieben Menschen bekommen, dass wir uns bewahren vor solchen Dingen, die uns Strafen zufügen. Unsere Reue sollte wahre Reue sein. Und wir sollten immer uns niederknien vor ihm. Der verheißene Messias al-Islam sagt, ihr sollt eure Taten bereinigen und immer Gottes gedenken und niemals schwach sein. Genauso wie das Gejagte schwach wird und der Jäger es fängt, genauso kann ein Mensch, der schwach wird, von dem Teufel gejagt und überwältigt werden. Ihr sollt das Tauba immer lebendig halten, die Reue, denn das darf niemals vergehen, sonst wird es verloren gehen, für immer. Genauso sollt ihr die Reue immer am Leben behalten, damit sie niemals verloren geht. Wenn ihr nicht wahre Reue gezeigt habt, dann seid ihr wie ein Samen, der in einen Stein gepflanzt wird. Aber wenn ihr Reue zeigt, dann seid ihr ein Samen, welcher auf fruchtbarem Boden gesät wird und er wird Früchte geben, zeigen. Heute gibt es viele Schwierigkeiten in der Tauba. Die Gelüste der Welt, die Sünden der Welt. Der verheißene Messias sagt, die Waffen, die wir haben, ist das Istighfar, die Vergebung, Tauba, das Wissen des Glaubens, die Herrlichkeit Gottes, die fünfmaligen Gebete. Namaz ist das Mittel, um die Gebete zu erhören. Wenn ihr betet, sollt ihr beten, dafür und niemals schwach werden und die Rechte gegenüber Allah und die Rechte gegenüber den Menschen einhalten und euch davor bewahren, dass ihr diese nicht erfüllt. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir wahrhaft Tauba und Reue zeigen und immer die Segnungen Gottes empfangen. Und die Segnungen des Ramadan mögen wir empfangen. Ich möchte nach dem Namaz al-Jummah drei Namaz al-Janaza-Reihe verrichten. Das erste Janaza ist von unserem Muhammad Imtiaz Ahmed Sahib, welcher am 14. Juli ermordet wurde in Alilahi wa in Alilahi Raji und zum Märtyrer und Shahid gemacht wurde. Er war 39 Jahre alt. Abends spät nachmittags um 16.30 Uhr kamen einige Motorradfahrer auf sein Geschäft und feuerten auf ihn und er starb in Alilahi wa in Alilahi Raji. Imtiaz Ahmed Sahib stand vor seinem Geschäft, als zwei unbekannte Motorradfahrer kamen und ihn auf ihn schossen und weg und flohen. Drei Schüsse hat er abbekommen und auf dem Kopf, zwei auf dem Kopf, eine in der Hand und er verstarb sofort in Allahi wa in Allahi Radion. In Nawabsha ist das neunte Märtyrertum in den letzten ein, zwei Jahren sind diese Mordungen geschehen. Und vor zwei, drei Tagen hatte die Familie auch ihm gesagt, dass es Feinde gibt, die gegen sie sind, aber man muss natürlich auch rausgehen und der Feind bekommt dann die Möglichkeit. Shahid Marhum, die Familie hat im Jahre 1935 die Ahmadiyyat angenommen. Sheikh Mohammedin Sahib auf Amritsar nahm die Ahmadiyyat an. Und durch Nematullah Khan Sahib aus Wazirabad hat er das Bad gemacht. Im Jahre 1947 gingen sie von Amritsar nach Nawabshah, Pakistan. Im Jahre 1975 wurde der Shahid geboren und machte FSC und war dann mit seinem Vater im Geschäft beschäftigt. Er war ein Diener der Jamaat. Er war Sadr Halka zur Zeit seiner Shahadat von Sadr Halka Mahmud Hall, Sekri Tariq-e-Jadid von der Stadt und Islah-e-Shad, Sekri-e-Shad und er war Qaid Majlis Khudamul Ahmadiyya von Nawab Shah, Nazir Islah-e-Shad Ilaqa, Nazim Tariq-e-Jadid Ilaqa. Er war auch Sekri Ziafat, Sekri Waqf-e-Jadid, Sekri Dawat-e-Allah. Er war immer bereit für die Dienste an der Jamaat und hat niemals Nein gesagt, wenn es um den Dienst an die Jamaat ging. Er liebte das Khilafat und hatte einen großen Gehorsam gegenüber dem Khilafat. Er betete fünfmal am Tag, nicht nur fünfmal am Tag, sondern machte auch Tahajjud. Und er war ein sehr liebevoller Mensch, der immer anderen vergab. Letztes Jahr hat er auch an der Justice Line in Guardian teilgenommen. Am Tage des Shahadats hat er für Ramadan, im Monat Ramadan, hat er für seine Familie auch, hat er für andere Menschen auch eingekauft. Diese unglückseligen Menschen haben ihn dann getötet. Er war Musi und er war der Neffe von dem Ex-Amir Jamaat Nawab Shah Shahid. Sein Vater am Starke Mazhab lebt, seine Frau hat er hinterlassen, Nabil Amtia Saiba, drei Söhne, Jazib 10 Jahre, Basit Umar 9 Jahre und ein 7-jähriger Sohn. Das zweite Janaza ist von Mukarram Nasir Ahmad Anjum Sahib Waqfi Zindgi, welcher Lehrer an der Jamia Ahmadiyya Rabwa war. 1981 hat er den Realschulabschluss gemacht, dann hat er sein Leben der Jamaat gewidmet und er wurde als Lehrer der Jamia Ahmadiyya eingestellt und hat er BA gemacht. Und nach der Jamia hat er dann ME, Master in Arabisch gemacht. Er war auch der russischen Sprache von der Jamaat, hat er auch in der Jamaat die russische Sprache gelernt. 1988 hat er das Shahid in der Jamia gemacht und dann kam er, hat der Jamaat gedient. Im Jahre 1990 hat er eine Spezialisierung gemacht in Rabwa über das Thema vergleichende Religionswissenschaften und hat dann angefangen in der Jamia zu lehren. Am 18. Juli 1999 wurde er dann zum richtigen Lehrer und Professor der Jamia Ahmadiyya für Religionswissenschaften ernannt und bis zuletzt ging er dieser Verantwortung nach und er hat ungefähr 26 Jahre lang nach der Jamia gedient und in seinem Fach Religionswissenschaften, vergleichende Religionswissenschaften war er, obwohl er ein junger Gelehrter war er eine Autorität in seinem Fach. Er hat ein großes Wissen über dieses Thema. Er hat in der Jamia auch in verschiedenen Abteilungen gedient. Er war einer der ersten Mitglieder der Qaza, die der Hazrat Ibn Sirabi ernannt hatte. Bis zuletzt war er Mitglied des Research Cells und der Majlis Iftar. In der Khudamul Ahmadiyya hat er verschiedene Verantwortungen inne gehabt. Dann eine Eigenschaft, die er hatte, war, die Familie sagt, dass er nichts gegen das Nizam-e-Jamaat hören konnte. Auch wenn seine Kinder irgendetwas über die Amtsinhaber sagten, belehrte er sie sofort. Und wenn jemand über jemanden etwas sagte, dann belehrte ihn auch mit Hikmat. Auf der Jalsa Salana Großbritannien nahm er auch teil. Und 2010 hat er hier auch eine Rede gehalten auf der Jalsa. Auch diesmal schrieb er mir, dass er kommen wollte und das Visum beantragt hatte. Er hatte eine Liebe zum Khilafat, eine extreme Liebe. Und er war ein wahrer Helfer des Khilafats. Er wollte immer Tabligh machen und ging überall und er war ein sehr großer Gelehrter. Auch im Tabligh hat er mit Argumenten Leute überzeugt. Seine Tochter schreibt, Khadija, dass er den Weißen Messias al-Islam extrem liebte und die Bücher des Weißen Messias al-Islam sehr, sehr viel studierte und er schrieb an einem Lexikon der Bücher des Weißen Messias al-Islam und er war besorgt, dass die Leute dies bekommen sollten, damit sie von den Büchern des Weißen Messias al-Islam mehr profitieren können. Er hatte mit dieser Arbeit begonnen. Mubashir Ayasa schreibt, dass er auch ein guter Redner war, auch im Rahi Huda und in MTA nahm er teil an verschiedenen Programmen und gab immer sehr argumentative Antworten. Möge Allah ihm vergeben, seine Ränge erhöhen und mögen solche Gelehrten, die auch in der Tat das umsetzen, immer weiter in der Jamaat entstehen. Das dritte Janaza ist von Sahibzada Mirza Anwar Ahmad Sahib, der Sohn von Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu und der Sohn von Hazrat Umme Nasir. Er verstarb am letzten Montag. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 1944 machte er den Realschulabschluss und dann ging er in die landwirtschaftliche Hochschule. Und er hat das Daru Ziafat auch organisiert, also Muslim Mawd hat ihn ernannt. Und auch das Daru Ziafat, das heute steht, hat er zu Beginn errichtet. Er war Afsar Langar Khana im Jahre 1982-83, Naib Nazir Umur-e-Amma. Dann hat Hazrat Khalif Masih Sani, Razi Allah Ta'ala Anhu, auch die Aufsicht über die Böden ihm gegeben. Er heiratete Hazrat Sabiha Begum Sahiba, die Tochter von Mirza Rashid Ahmed Sahib, Sohn von Mirza Sultan Ahmed Sahib. Er hat drei Kinder. Hazrat Ammajan nahm an seiner Hochzeit teil. Das war die letzte Hochzeit, an der Hazrat Ammajan teilnahm. Und Dr. Nuri Sahib schreibt: Ich habe die Möglichkeit gehabt, ihm zu dienen in den letzten drei Jahrzehnten. Er war ein sehr liebevoller Mensch. Er war ein sehr gastfreundlicher Mensch, eine sehr große Fähigkeit, die er hatte. Und die zweite große Fähigkeit war, dass er auch sehr humorvoll war und viel Humor besaß. Auch Sitzungen, in denen ernst wurde, hat er dann mit Humor aufgelockert. Und Dr. Nuri Sahib sagt, dass er oft in Dahir Hat ging, um den Armen zu helfen, und er gab Geld für die Armen. Er war der Bruder von meiner Mutter, also mein Onkel, aber er kam oft zu uns nach Hause. Und als nach dem Khilafat hat er auch eine große Bindung mit mir gehabt und rief auch oft an. Möge Allah gnädig sein zu ihm und ihm vergeben und seine Ränge erhöhen. Und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, die Kraft geben, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. Seine Frau ist auch krank, möge Allah gnädig sein und ihr Gesundheit geben. Nach dem
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر